Willkommen beim Big Bang Podcast, dem Podcast zum Big Bang KI Festival 2025 in Berlin. Mit eurem Host Aysche Mese.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, dem Format, in dem ich mit den spannendsten Köpfen spreche, die beim Big Bang KI Festival dabei sind. Ein Festival, das sich rund um die Zukunft mit künstlicher Intelligenz dreht, aber mit einem klaren Fokus. Was bedeutet das für uns als Gesellschaft, als Unternehmen, als Menschen? Heute bei mir Professor Dr. David Matusiewicz. David ist Gesundheitsökonom, Hochschulleiter, Unternehmer, Buchautor und einer der prägenden Köpfe hinter dem Big Bang KI Festival selbst. Gemeinsam mit Professor Dr. Jochen Werner denkt er nicht nur über Innovationen nach, sondern bringt sie auch auf die Bühne bei uns am 10. und 11. September in Berlin. Wir sprechen heute auch über sein neues Buch »Der Kühlschrank, der dich auf Diät setzt«, über die digitale Transformation im Gesundheits- und Verwaltungswesen und über die Frage, ob Maschinen empathisch sein können. Freut euch jetzt auf ein inspirierendes Gespräch mit David. Wir können direkt starten, lieber David.
Freue mich, hallo.
Hi. Was war der Auslöser für das Buch? Gab es eine Szene, einen Impuls, an den du dich besonders erinnerst?
Ja, tatsächlich lag es daran, wir haben das Buch »Der Kühlschrank, der ich auf Diät setzt«, das ist nicht von ungefähr entstanden. Wir hatten ein vorheriges Buch, das hieß »Wenn dein Smartphone mit dir weint«. Und leider haben wir kurz vor Launch geweint, weil unser Verlag pleite gegangen ist. Und damit mussten wir einen neuen Verlag suchen. Und der fand aus dem ganzen »Smartphone mit dir weint« Buch einfach nur die Kühlschrankszene cool und den Rest ziemlich langweilig. Und somit haben wir aus dieser Szene mit dem Kühlschrank ein ganzes Buch gemacht, um das Buch sozusagen in die Zukunft zu retten. Und das war der Grund, warum Werner und ich jetzt zwei Kühlschrankvertreter sind in Buchform.
Aber das ist auch wirklich ein total spannendes Cover, finde ich. Das hebt sich auf jeden Fall ab von vielen anderen Büchern zu dem Thema zumindest. Inhaltlich ist es auch sehr schön. Ich habe es auch schon gelesen. Der Kühlschrank steht ja auch für eine Art Alltags-KI. Wie realistisch ist dieses Szenario überhaupt?
Also nicht sehr realistisch, weil zum Beispiel meine Tochter malt am Kühlschrank, da ist so ein riesiges Display, da jeden Tag schon ihre bunten Dinger drauf, bevor sie die Wände anmalt mit Wachsstiften, ist das die bessere Lösung. Und ich glaube, die Alltagsräte werden immer entsprechend klüger und miteinander verbunden. Man nennt das ja auch IoT, ne? Internet of Things. Das heißt, Kühlschränke können heute schon Dinge nachbestellen. Ich kann dort News mir reinziehen, wenn ich das möchte, auf irgendwelchen Apps, die auf dem Kühlschrank sind. Und wenn da Apps drauf sind, ist auch KI irgendwie drauf und so weiter. Und mein neuester Job ist übrigens Thermomix-Vertreter, weil ich mir jetzt selber einen gekauft habe. Wenn ich dir auch einen anderen kriege, meinen irgendwann umsonst. Und da wird auch KI drin sein. Also da habe ich auch ein Gerät, das kocht, das auch mit KI, welche Rezepte, was auch immer mir sagt, was ich heute vielleicht essen soll. Also warten wir 1-2 Jahre ab und da wird der Robosauger interessanter werden, der Rasenmäher und was auch immer für Roboter, kleine, große in unserem Haushalt sind. Ich habe gestern noch mit einem Roboterhersteller gesprochen, die haben mir ein Video gezeigt, wie ein Roboter bügelt, ein Roboter irgendwie kocht, ein Roboter den Wäschesack nach unten trägt. Also diese Dinger gibt es ja heute schon technisch, natürlich nicht alltagstauglich beim Mediamarkt oder Saturn zu kaufen, aber irgendwann, so ist das mit Technologie immer, wird es günstiger und jeder wird sich sein Cobot zu Hause kaufen und ich bin dann nicht böse drum, wenn er die Waschmaschine ausräumt.
Ja, da wäre ich auch nicht böse drum und gerade mit Kindern im Haushalt ist es dann doch sehr, sehr viel, was man tun muss. Ich finde auch, KI im Alltag hat sich schon sehr, sehr stark angekündigt. Wir nutzen das in vielen Bereichen und es wird, glaube ich, sehr, sehr viele gute Anwendungen geben, die unseren Alltag erleichtern. Wenn man jetzt nochmal überlegt, also inwiefern spielt das beim Big Bang KI Festival eine Rolle, wie die KI uns beeinflusst und vor allem unser Verhalten beeinflusst. Ist es eher im Guten oder im Schlechten?
Also zunächst einmal steht ja im Big Bang KI Festival das Wort KI drin, also KI spielt eine große Rolle und auch in unserem Buch, aber auch generell spielt KI in der Arbeitswelt natürlich eine große Rolle und ich glaube, da ist die Brücke zum Festival, weil wir uns natürlich anschauen, wie KI die Arbeitswelt. Und ich sag mal so, keiner von uns arbeitet heute ohne KI. Jeder, der ein Smartphone nutzt, ich habe gerade noch mit DeepL einen Call gehabt und nutze jeden Tag auch DeepL Write und andere Tools, meine Studenten auch. Das heißt, wir arbeiten, oder Microsoft, ne, wenn wir jetzt hier, wahrscheinlich ist jetzt hier in Riverside auch gerade KI, die unsere Stimme noch ein bisschen sexier macht am Ende und saftiger und so.
Also wir noch besser macht, ja.
Genau, noch besser. Wir nutzen KI ja jetzt schon überall, weil solange wir Software nutzen, nutzen wir auch KI Insight mit drin und deswegen spielt das in dem Festival eine große Rolle. Und ich glaube, wir sind da erst am Anfang, wenn wir ehrlich sind, weil wenn man sich anschaut, ich meine, bei unserem Festival sind ja sehr viele KI-Enthusiasten da unterwegs. Für die ist das schon relativ normal, aber wenn ich jetzt in ein normales Gesundheitssozialunternehmen gehe, da ist KI noch ganz, ganz, ganz weit weg von Anwendung. Also wir sind am Anfang einer ganz großen Welle, die auf uns zukommt.
Das glaube ich auch und ich bin da auch eher optimistisch. Es gibt ja aber auch durchaus kritischere Stimmen dazu. Wie geht man mit der Grenze bei der KI vor allem um zwischen Unterstützung und Überwachung? Ne? Und da gibt es ja Bedenkenträger gerade aus dem Datenschutzbereich, da sind wir ja in Deutschland besonders weit vorne immer mit dabei. Was ist da deine Einschätzung?
Ja, wir hatten ja letztes Jahr auch den Yuval Harari zugeschaltet. Also das ist ja auch eine der kritischen Stimmen zu KI. Natürlich gibt es die immer und es gibt immer die zwei Sachen. Egal, was man macht, gibt immer zwei Seiten. Das sehe ich genauso und ich moderiere da eher sozusagen dazwischen und gucke mir natürlich auch beide Seiten an. Und jede Technologie hat auch ihre Gefahren. Aber erstmal würde ich sagen, Technologie ist an sich nicht böse oder gut, sondern Technologie ist erstmal ein, wenn man so will, Kommunikationsmedium oder generell ein Instrument. Und wie ich es einsetze, in welchem Kontext ich es einsetze. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nehme unsere Videokonferenz hier, wenn ich das im HR nutzen würde, um irgendwelche Wettbewerber, irgendwelche Kandidaten, Bewerber vorher zu selektieren, würde ich sagen, ist vielleicht nicht so gut, wenn die KI so eine Art Vorselektion macht anhand irgendwelcher Kriterien. Wenn ich das aber nutzen würde, gleiche Technologie, jetzt Video, zur Erkennung von Schlaganfall oder Herzinfarkt in der frühen Phase, bevor man es eben hat, dann ist es wieder gut. Ne? Also gleiche Gesichtserkennung. Kontext HR, ja. Will ich nicht, aber Kontext Medizin macht das durchaus Sinn. Deswegen bin ich da kein Freund, das ist so eine abgedroschene Diskussion, das Gute ist das Böse, wird es uns vernichten oder irgendwie wir werden die KIs versklaven. Das neueste Meme ist, sei nett heute zu der KI, weil die merkt sich, ob du Danke und Bitte sagst und wird später dich entsprechend so behandeln, wenn sie mal im Driver Seat sitzt. Aber wie gesagt, alles hat zwei Seiten, aber ich bin eher Enthusiast, denke, genau wie die Technologie die letzten Jahrhunderte unser Leben schon, würde ich sagen, verbessert hat. Allein, dass wir jetzt hier fernmündlich einen Podcast aufnehmen können, was vorher nicht möglich war, hätten wir jetzt ich in Hamburg oder du nach Oer-Erkenschwick kommen müssen, um uns eine halbe Stunde zu unterhalten, wird auch KI in Zukunft uns das Leben auch in der Arbeitswelt einfacher machen.
Ja, da bin ich auch von überzeugt und unser Leben macht es meins zumindest jetzt schon einfacher. Gibt es denn Use Cases, die dich besonders begeistern, vor allem aus dem Gesundheitsbereich oder eben auch darüber hinaus?
Ja, ganz viele. Ich habe hier vor mir zum Beispiel zufällig liegen einen Ausweis. Da ist mein Name drauf, ein Dienstausweis, kann ich mir so dran machen. Da ist mein Name auf so einem digitalen Schild, digitale Tinte, der ist aus einem 3D-Drucker. Und da ist eine KI drin, die kann entsprechend unser Gespräch zum Beispiel transkribieren live und dann auch To-Dos ableiten. Und das wird im Medizin-Pflegekontext genutzt, damit ich eben da 30% Bürokratie spare, indem ich einfach spreche mit den Patienten und nicht mehr das Ganze aufschreiben muss. Und das sind so Dinge, die wirklich ein Gamechanger sein werden im Gesundheitswesen, wo sehr viel Bürokratie, sehr viel Zeit verschwendet wird, für welche Häkchen setzen, dokumentieren, kann dann kein Mensch lesen, was der Arzt mit seinem Kugelschreiber da irgendwie in die Akte skribbelt. Und das ist übrigens das neue Schild davon, noch kleiner und so weiter. Und die nächste Version sieht aus wie eine Scheckkarte. Das ist nur eine von vielen Technologien. Und jetzt kommt bald Sprachassistenten dazu. Ich hatte, wie gesagt, gerade habe ich ja gesagt, mit DeepL zum Beispiel gesprochen, die bringen was raus. Da kann ich live textualisieren. Das heißt, du, Aysha, ich weiß nicht, ob du aus Türkei kommst oder ich komme aus Polen. Ja, ja. Du könntest jetzt Türkisch reden, ich Polnisch. Und die DeepL Voice heißt das, wird live übersetzen. Das heißt, wir bräuchten da sozusagen, könnten da eine andere Sprache miteinander sprechen und trotzdem würden wir uns verstehen über eine Ausgabe der Sprache. Und das sind doch wirklich Game-Changing-Technologien, wo ich mich frage, lohnt es sich in Zukunft? Kann man natürlich machen, aber ob ich jetzt Türkisch lernen werde in meinem Leben, weiß ich nicht mehr. Aber wieso muss ich das lernen, wenn ich mit dir auf Türkisch mich unterhalten kann mit dieser Technologie? Und ist das nicht toll, dass solche Dinge halt möglich sind?
Ja, finde ich auch. Das ist wirklich besonders toll, weil wir vor allem, wenn man unterwegs ist, ob das jetzt private Reisen sind oder Geschäftsreisen, ne, dass man dann auch vielleicht schneller zueinander findet und Vorurteile schneller abbaut oder die vielleicht erst gar nicht entstehen. Du hast eben schon mal das Thema Digitalisierung, Bürokratie angesprochen. Bei dem Thema Digitalisierung sind wir ja in Deutschland immer noch nicht so weit, wie man das sein sollte oder könnte. Warum ist das hier immer so schwierig, trotz aller Versprechen immer in diesem Feld? Jetzt die neue Regierung hat sogar ein eigenes Ministerium dafür vorher gesehen. Was glaubst du, was das Ganze in Deutschland immer so schwierig macht?
Ja, ich fürchte, das neue Ministerium führt zu noch mehr Bürokratie, weil noch mehr Beamte sitzen, die noch mehr Akten von links nach rechts wälzen und so weiter und sich selbst erhalten wollen. Also ob das jetzt der richtige Schritt ist, ich weiß es nicht. Aber ich habe da einen kurzen Slogan mittlerweile zu, der heißt, theoretische Risiken führen zu Rechtfertigungsbürokratie. Und darauf kann man vieles sozusagen fußen, weil wir immer mehr Gesetze, immer mehr Vorschriften haben, die eben uns vor irgendwas schützen wollen, was theoretisch sein könnte. Und deshalb machen 80 Millionen Menschen, handeln danach und rechtfertigen sich mit wieder Bürokratie, wieder mit Akten, um sich abzusichern. Und so wird auf beiden Seiten sozusagen das Ganze hochgefahren. Und das alles bremst natürlich, kostet Geld, kostet Arbeitskräfte, die wir nicht haben. Und diese theoretischen Risiken könnten ja irgendwie sein. Aber manchmal sind die so gering, diese Risiken, dass sich da eben einer überlegt, es könnte sein, dass wenn. Und das wird eben dann allen irgendwie zu Verhängnis. Deswegen bin ich ja Verfechter von eher pragmatischen Lösungen, eher mal nachdenken, ist das wirklich realistisch oder nicht. Und ab und zu, und so geht es im Digitalen nur, muss man auch Risiken eingehen und sehenden Auges. Es gibt da einfach keine 100% Sicherheit. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat.
Und was würdest du denn tun, wenn du für einen Tag oder vielleicht auch ein bisschen länger Digitalminister wärst? Womit würdest du anfangen?
Also man kann jetzt so von Elon Musk und USA halten, was man will, aber ich fand diese Kettensägen-Mentalität schon mal ein guter Ansatz zum Nachdenken, zu sagen, ey, wir müssen da doch ein paar Zöpfe abschneiden, ein bisschen ich nenne es einfach mal radikalen Kulturwandel haben und einfach Technologien in den Markt drücken mit aller Gewalt der Verhinderer und Besitzstandswahrer, die wir auch heute haben, weil sonst passiert da nichts. Weil ich meine, ich bin ja 20 Jahre im Gesundheitswesen tätig, ich nenne das Häkchenmentalität, da muss jeder sein Häkchen setzen, da gibt es Bingo. Nur wenn da 20 Gremien, 20 Verbände sind, kriegen wir niemals 20 Häkchen hin. Irgendeiner sagt, nein, möchte ich nicht und dann geht es wieder nicht voran. Also ich muss da, glaube ich, schon etwas deutlicher einfach Dinge umsetzen. Ein schönes Beispiel ist Österreich, die haben das Faxgerät im Gesundheitswesen Anfang 2025 einfach verboten. Und dann ist zwei Tage das Gesundheitswesen zusammengebrochen, USB-Sticks und CD-ROMs wurden hin und her gefahren und dann haben die es gefixt und jetzt haben die ein faxloses Gesundheitswesen. Und genau so würde ich als Digitalminister das in Deutschland auch machen. Ich würde nicht alle fragen, ich würde das tun, wo mein relativ gesunder Menschenverstand sagt, das ist gut und das hilft den Menschen.
Ja, und gibt es neben Österreich noch ein anderes Land, wo du sagst, die haben es verstanden, die setzen das schon jetzt sehr gut um?
Ja, da sind die skandinavischen Länder natürlich zu nennen, vorneweg Dänemark und Co. Estland. Die haben natürlich als kleine Länder, ist immer einfacher zu steuern, aber haben auch sozusagen durch ihre Historie bedingt und dadurch, dass die Dinge ja neu aufsetzen mussten, ohnehin eine sogenannte E-Government-Struktur, das heißt, da sind alle Kommunen und so weiter, alle Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen miteinander verbunden und dann gibt es nicht sowas wie Interoperabilität und solche Dinge, über die wir hier sprechen, sondern es funktioniert einfach, weil es eben digital gebaut wurde. Und also zeigt das eigentlich, andere Länder haben das längst hinbekommen und wir als relativ innovatives Land, Ingenieure und so weiter, sind da ein bisschen behäbiger mit dieser Angstkultur. Aber es geht, das zeigen diese Länder ja im skandinavischen Raum, da müssen wir gar nicht groß gucken.
Ja, das stimmt. Die Nachbarländer machen das schon etwas länger uns vor. Vielleicht kommt das ja demnächst bei uns auch. Wenn wir nochmal bei dem Thema KI bleiben und jetzt von Bürokratie mal weg zu etwas Softerem kommen, zum Thema KI und Empathie. Was meinst du mit empathischer KI und warum brauchen wir das?
Ja, ich gehe mal ganz kurz nach hinten, weil das passt eigentlich ganz gut, das ist ja nicht abgesprochen, aber ich habe ja dieses Buch, dieses hier, Künstliche Empathie, wenn Maschinen Gefühle zeigen. Ja. Da haben wir ein ganzes Buch, das ist übrigens der restliche Abfallprodukt von dem nicht entstandenen Buch gewesen, das wir nochmal überarbeitet haben. Da haben wir ein ganzes Buch zugemacht und ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel habe ich Medizinstudenten in meinem Umfeld, die haben das Asperger-Syndrom. Das heißt, die können Gefühle nicht interpretieren. Ne? Die können das einfach nicht aufgrund ihrer Krankheit. Hier kann KI, und die entwickeln gerade eben eine Technologie, helfen in Zukunft, dass ich auf der einen Seite diese Menschen verstehe, weil ich sie sozusagen durch Technologie erklärt bekomme, wie sie sozusagen die Welt wahrnehmen und sie wiederum uns übersetzen, was wir denken. Und das so wie so ein, auch wie Sprache gerade, wird KI jetzt hier Emotionen übersetzen. Bei Menschen, die nicht emotional oder empathisch sein können. Und das ist ein für mich einleuchtendes Beispiel von ganz, ganz vielen in diesem Buch. wo wir eben gezeigt haben, wo KI heute schon helfen kann. Und denken wir sozusagen auch an den normalen Arzt, der gestresst ist, der sozusagen 3 Minuten hat, der ist auch nicht immer empathisch, allein schon, weil er Zeitdruck hat. Und hier kann Technologie helfen, glaube ich, dass ich nachher oder vorher mit Chatbots und Ähnlichem, und da gibt es ja etliche Studien mittlerweile, die zeigen, wenn die Menschen mit empathischen Chatbots chatten, sind die manchmal damit zufriedener und finden die auch empathischer als das Arztgespräch. Und das sind also Dinge, das geht nicht um ein Entweder-Oder, wer ist empathischer, sondern eher darum in Zukunft, wie nutzt zum Beispiel der Arzt, aber auch der Patient, diese Technologie, um emotional abgeholt zu werden und eben zu verstehen, was er hat. Und das 24/7, 365 Tage. Und das sind die Vorteile dieser Technologie.
Vielen Dank erstmal für diese Ausführung. Welche Beispiele fallen dir denn noch ein, wo KI empathisch wirken soll? Wir haben eben ein bisschen was zu dem im Gesundheitswesen gehört. Wo kann man das noch nutzen?
Also ich glaube, überall, wo Kommunikation eine Rolle spielt, kann KI empathisch sein, weil sie eben, wie gesagt, wenn ich nachts ein Problem habe, nachts ein Auto buchen will oder mein Hotelzimmer oder mit irgendeinem sprechen will von einer Versicherung oder sonst wo, da sind ja keine netten Menschen, die Nachtschicht schieben und mit mir zu telefonieren. Und wenn dann ein Callcenter am anderen Ende der Welt, also von daher macht es immer im Kundenkommunikationsbereich, und das kann ja überall sein, Sinn. Und lieber spreche ich ja mit einer empathischen KI oder mit einem empathischen Chatbot als mit einem unfreundlichen oder einem dieser ganz dummen, die sozusagen ja immer nur am Ende sagen, ja, wir stellen sie durch oder packen sie in die Warteschleife. Also von daher sehe ich keinen Bereich, wo das irgendwie nicht sinnvoll wäre.
Ja, richtig. Auf unserem Big Bang KI Festival sprechen wir ja auch viel über Mensch-Maschine-Interaktion. Wo ist da Empathie ein Game Changer?
Ja, Mensch-Maschine-Interaktion ist ja sozusagen immer dann, wenn ich sozusagen mit Maschinen zusammenarbeite oder mit ihnen interagiere. Und hier kann KI sicherlich einen Roboter zum Beispiel befähigen, mich besser zu verstehen. Also ich glaube, es gibt eine Verbindung in Zukunft zwischen verschiedenen exponentiellen Technologien wie Robotik und KI. Und die KI macht den Roboter ein bisschen einfühlsamer, aber auch sozusagen besser in seiner Automation, in seinen Tätigkeiten. Und hier verbinden sich diese beiden Technologien. Und daher gibt es eine Mensch-Roboter-Kollaboration, die durch KI einfach besser wird. Die Automobilindustrie nutzt das ja schon. Zum Beispiel gibt es ja auch Roboter, die heute auch Autos zusammenbauen und Ähnliches. Also wir werden das sehen, dass KI einfach Roboter intelligenter macht.
Und gibt es Studien dazu, die belegen, dass Menschen Maschinen auch emotional vertrauen können? Weil wenn wir in dem Bereich unterwegs sind, dann müsste es ja auch ein gewisses Vertrauen geben.
Ja, die gibt es. Die habe ich jetzt, guck mal, ob ich die ganz schnell viel nachblättern kann, weil wir haben ja, das in unserem Buch ja schön ausführlich damit Studien belegt, aber es gibt Studien, die sagen, dass nicht nur Maschinen das entsprechend nachbilden können, sondern sogar empathischer sein können als Menschen, wenn sie sozusagen da blind mit Menschen interagieren, finde ich jetzt auf Anhieb nicht, aber da gibt es schon etliche Studien zu, wo eben das verglichen wird, wie so eine Interventionskontrollgruppe, das heißt, wie so zwei Vorhänge, hinter einer war KI, hinter einer waren dann andere Menschen und dann mussten die User dann entscheiden, wer war netter. Und da zeigt sich mal, ist die Gruppe der Menschen netter, mal die der Maschine. Aber ich glaube immer, die Kombination Mensch und KI ist immer besser als nur Mensch.
Ja, ja. Das glaube ich auch mindestens, die Kombination gerade in solchen sensiblen Themen. Und wo liegt aus deiner Sicht denn die Grenze? Wann sollte ein Mensch übernehmen?
Also da habe ich klare Grenzen, gerade in der Medizin, wenn es zum Beispiel um schwerwiegende Diagnostik geht, zum Beispiel wenn jemand eine Erstdiagnose Krebs hat. Das sollte nicht ein Chatbot machen, der da irgendwie lustige Augen hat, oder das sollte auch keine E-Mail sein oder kein Bot, der mich anruft. Das sind so sensible Dinge, wo auch eine gewisse Einfühlsamkeit und menschliche Nähe da ist, alleine aus Vertrauensbildungsaspekten. Und da überbringen von schlechten Nachrichten im Gesundheitswesen, da wird der Mensch nach wie vor im Fokus sein.
Und jetzt nochmal ganz konkret, welche KI würdest du dir persönlich wünschen, die es noch nicht gibt?
Ja, also ich nutze ja viele KIs für meine tägliche Arbeit, auch als Professor, der das eben auch meinen Job natürlich total verändert hat. Wenn man sich vorstellt, bei uns werden ja Abschlussarbeiten geschrieben, Seminararbeiten, und das heute mit KI, und ich bewerte wiederum mit KI, also KI bewertet KI. Also von daher hat sich mein Job ja auch total verändert oder ist dabei, sich zu verändern. Und was ich mir noch wünschen würde, ist, ja, dass ich gar nicht mehr arbeiten muss. Dass KI eben hier am Schreibtisch sitzt, mit dem Podcast macht und ich in der Zwischenzeit irgendwo Mallorca liege und die KI noch parallel als Broker meine Aktien hochpusht. Also ich muss nicht unbedingt immer am Schreibtisch sitzen und würde mir mehr Zeit für die Muße in diesem Leben und die schönen Dinge wünschen und könnte mir auch eine Zwei-Tage-Woche vorstellen. Und das wünsche ich mir.
Ja, das ist super spannend und interessant und noch ein Stück weit radikaler als die aktuell so viel diskutierte Vier-Tage-Woche. Das ist spannend, wenn man nochmal mit einer Zwei-Tage-Woche mit Hilfe der KI
Ich
rausgeht.
habe da sowieso vielleicht eigentlich schon die These, heute, einen Tag die Woche sind wir eh krank bei 20% Fehlzeit. Eine Woche ist Feiertage irgendwelche. Arbeiten wir eh heute nur eine 3-Tage-Woche, wenn wir ehrlich sind. Und wenn dann noch die 4-Tage-Woche im Betrieb ist, sind es vielleicht nur noch 2,5 Tage, die wir ohnehin heute schon arbeiten. Wenn man das mal
Ja,
kalkulatorisch
aber kommt
berechnet.
das hin? Ich glaube eher wenig, ne? Weil, also das kommt wahrscheinlich darauf an, was für einen Job man hat am Ende und wie involviert und engagiert man wahrscheinlich auch ist. Also ich glaube, ich würde da nicht so unbedingt hinkommen mit dem, was bei mir immer so auf dem Zettel steht. Aber ich mache das auch gerne. Von daher finde ich, muss das auch jeder so ein bisschen selbst entscheiden. Vielleicht kann man meinen Job auch in 3 Tagen machen, ich weiß es nicht, aber ich bin, glaube ich, mindestens 5 Tage ganz gut ausgelastet.
Ist auch schön.
Ja, so zum Ende hin nochmal haben wir immer die Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Mit wem würdest du beim Big Bang KI Festival am liebsten mal entspannt essen gehen? Ganz egal, ob jemand aus der Branche, von der Bühne oder aus dem Publikum.
Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich würde mich freuen, ich habe jetzt gar nicht irgendwie eine Person vor Augen, aber wenn ich einfach jemanden treffe, der ganz anders unterwegs ist. Ein Beispiel, ich habe zum Beispiel letztes Mal saß ich im Restaurant neben einem Proktologen und der hat die ganze Zeit von seinem Job erzählt. Das finde ich so spannend, weil es eine ganz andere Welt ist, dass jetzt mit ihm auch ein Podcast entstanden ist, da ist der Proktologe Arsch voll Wissen. Und das sind so
Ja,
Begegnungen, die einfach
passender
festsitzen,
Titel.
die ich letztes Jahr auch hatte. Da habe ich mit Gregor Gysi
Ja.
gequatscht oder mit der mit verschiedenen Leuten, ich kriege da gar nicht so viele Leute waren das. Und also mit Leuten, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat, die würde ich gerne mal treffen, mit denen man, die was ganz anderes machen als ich, mit denen würde ich dann gerne Abend essen, weil ich dann was ganz Neues lerne und nicht sozusagen aus der LinkedIn-Bubble immer die gleichen Köpfe sehe und höre, was sie eh schon posten den ganzen Tag, genau wie bei mir, dass andere ja auch sozusagen mich schon ziemlich gut kennen, freue ich mich über ganz neue Gesichter.
Super, David, ganz lieben Dank für dieses vielseitige Gespräch und für alle, die mehr von dir hören und sehen wollen, das gibt es live am 10. und 11. September in Berlin beim Big Bang KI Festival und ich freue mich auf euch, wenn ihr alle dabei seid. Den Link zu den Tickets gibt es in den Shownotes und herzliche Grüße.
Dankeschön, Maische. Bis dann.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 10. und 11. September zum Big Bang KI Festival in Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert gern den Podcast, empfehlt ihn weiter und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.